Leben braucht Zugaben. Susanne Schnabel, geboren in Klagenfurt, Studium der Philologie, Amerikanistik und Kulturwissenschaft in Graz. Der Weg scheint klar. Journalismus. Erste Versuche im Jahr 2000 führten zu Tageszeitungen, Privatradios. Bald darauf der Wechsel zum ORF. Nachrichtenredakteurin, Reporterin, Innenpolitik, das echte, das harte Pflaster. 2012 Moderation des Sendung Report. Fragen, die Klarheiten suchen. Politik, Gesellschaft, kein Ausweichen. Die Sommergespräche 2016-2023. Politikerinnen im Kreuzverhör. Staatspreis für Bildungsjournalismus, Robert-Hochner-Preis und einige mehr. Zeichnen von Qualität. Ihr Buch, wir müssen reden, ein Ruf nach einer neuen Streitkultur. Privatleben, sie ist Mutter, Ehefrau. Zwischen Familie und Öffentlichkeit, die Grenzen verschwimmen, die professionelle Optik besteht. Was sagst du deiner Intro? Passt das so für dich? Hallo.
Hallo und danke fürs Dasein.
Cool, freut mich wirklich, dass du gekommen bist. Also mit der Vorstellung bist du zufrieden? Habe ich dein Leben gut abgerissen?
Ich habe genickt und bei manchen Sachen die Augenbraue gehoben.
Okay, was war da sowas zum Beispiel?
Dickes Lob, oder?
Naja, ich finde, das ist schon berechtigt. Also nicht nur ich, sondern auch die restliche Welt hat dich ja durchaus zu Recht schon als Öfteren ausgezeichnet.
Das stimmt, aber wenn man es dann hört, ist es immer ein bisschen komisch. Ich stehe hier auf Understatement, aber okay. Ich sage danke für die Blumen vorab.
Okay, danke, bitte, bitte. Wie sind wir jetzt eigentlich zu dem Gespräch gekommen? Vor einigen Wochen hast du auf Social Media ein Video online gestellt, wo du ein paar Hoops wirfst, wie die Amerikaner sagen. Erzähl uns ein bisschen vom Basketball und dir. Wie ist das zustande gekommen? Also abgesehen davon habe ich im Internet nichts dazu gefunden. Habe wirklich gründlich recherchiert.
Das stimmt. Mein Privatleben, das halte ich unter Verschluss. Ja. Aus guten Gründen. Aber ab und zu gibt es dann sowas wie den Blick durchs Schlüsselloch in der Social Media Welt und im Zeitalter. Muss das manchmal auch sein. Und das macht man mitunter auch Spaß. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Basketball, das kann ich von mir preisgeben. Und viele wissen das auch. Ich war leidenschaftliche, aktive Basketballerin während meiner Schulzeit, Landesliga. Und während des Studiums auch noch ein bisschen im Training, Bundesliga, aber wirklich nur im Training. Mehr ist ich da nicht ausgegangen. Und außerdem so ein Basketball-Genie war ich dann auch nicht. Aber gut im Körper werfen. Und ich bin auch nicht jetzt eine, wie soll ich sagen, richtige große Basketballerin. Mit 1,72 ist man quasi eher, gehört man zu den Kleineren.
Dort. Okay, aber es ist auch schon eine Leidenschaft von dir, oder?
Totale Leidenschaft. Und ich habe das wirklich mit 4-mal trainieren die Woche leidenschaftlich, diszipliniert auch jahrelang gemacht.
Und jetzt da einfach nur so, wenn sich die Möglichkeit ergibt, weil irgendwo ein Ball liegt, oder gehst du noch gezielt zum Spielen?
Gezielt nicht mehr, das geht sich nicht aus mit den Trainings und Kindern und dem Ganzen drumheran, aber vor allem, wie soll ich sagen, an den Wochenenden oder vor allem in den Ferien, und da ist dieser Social Media Post auch entstanden, greife ich dann gezielt zum Ball, und das macht irre Spaß.
Cool, also kann man schon sagen, das ist so ein bisschen Abschalten vom Alltag, oder? Also
unbedingt.
Wie wichtig sind Pausen für dich?
Gibt's das? Die diplomatische Antwort, je älter ich werde, umso wichtiger sind sie. Okay. Nein, sie sind total lebensnotwendig, muss man eigentlich sagen. Ja. Weil wenn man ständig über Grenzen und Limits hinweg geht, wie im Basketball, es geht dann irgendwann die Luft aus.
Ja, klar. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist für dich besonders schwierig? Also wenn du jetzt in so Pausen denkst, also haltest du es aus ohne Nachrichten-App zum Beispiel? Mm-mm. Gar nicht, oder?
Eingeständnis, nein, leider nicht. Okay. Und das ist auch nicht immer gut, muss man sagen, wenn man ständig online ist und ständig am... Wie soll ich sagen, Nachrichtentrichter hängt das. Also manchmal braucht wirklich so Pausen, aber das fällt mir schwer, lass es mich so sagen.
Also so offline gehen, wie man das so kennt. So
2 Wochen offline kann ich mir nicht vorstellen.
Echt? Okay, Wahnsinn. Ja, kann ich aber irgendwo natürlich auch verstehen. Das ist halt, es tut sich ja ständig was, ne? Und man will halt am Puls der Zeit sein. Es wäre wahrscheinlich ja irrsinnig schwierig, oder? Wenn du jetzt wirklich 2 Wochen offline wärst, dass du das wieder aufholst,
das
wenn
ist
du dann
das
wieder einsteckst.
Es geht darum, das danach zu lesen, nachzuhören. Aber es ist schon, und ich glaube, das hat nicht nur mit Beruf zu tun, sondern mit Leidenschaft. Dieser innere Drang, diese Neugierde, das war bei mir schon immer auch als Kind da. Und das merke ich schon, ich möchte wissen, was los ist. Mhm. Also es ist nicht so, ich muss wissen, was los ist, das natürlich auch, aber ich möchte wissen, was los ist. Ja. Und das ist, glaube ich, dann der Unterschied.
Okay, und bleibt da jetzt, um nochmal einen Bogen zum Basketball zu spannen, bleibt da auch so Zeit, um das so passiv zu verfolgen? Also bist du Fan von irgendeiner Mannschaft oder schaust du im Fernsehen?
Mittlerweile nicht mehr so, muss ich ehrlich sagen. Da wird den Überblick verloren, weil ich ein bisschen in die Welt des Fußballs eintauche, aber eher durch die Kinder oder des Tanzens durch meine Tochter. Aber so, wenn die Playoffs sind und so, da muss ich reinschauen oder nachschauen, besser gesagt.
Okay, gibt es einen Lieblingsverein oder ist das geheim?
Es war, eigentlich habe ich immer zu den LA Lakers tendiert.
Okay. Ja. Wie definierst du für dich Erfolg?
Erfolg. Zufriedenheit. Für mich ist die Formel Erfolg ist gleich Zufriedenheit. Das klingt jetzt vielleicht etwas bescheiden und wir waren am Anfang beim Lob und beim Understatement, aber ich meine das wirklich aus tiefstem Herzen so. Nach vielen Erfahrungen auch, es läuft manchmal natürlich nicht so. Ja. Rückschlägen, Niederlagen, man scheitert, man macht Fehler. All das gehört dazu, all das habe ich logischerweise erlebt. Und dann geht es für mich darum, wieder aufzustehen, das besser zu machen. Und irgendwann in so einen Modus zu kommen, wo man sagt, okay, ich bin zwar nie zufrieden, wenn wir jetzt vom Beruf reden, mit einem Live-Interview, ich würde es dann auch immer besser und anders machen wollen, aber so eine Grundzufriedenheit zu haben, das ist, glaube ich, für mich so das Wichtigste, dass man in so einem, nicht Flow, aber in so eine gewisse Gefühlsebene kommt, wo man sagt, okay, das wäre viel zu gut durch.
Und fällt das schwierig, dass du da hinfindest?
Manchmal ja und manchmal nein.
Okay. Und woher nimmst du deine Motivation?
Ich glaube, das habe ich schon, vielleicht unbewusst verraten. Es ist diese unbändige Neugierde, schon als Kind, wenn man so unter dem Tisch oder im Vorhaus sitzt und immer mithören will, was die anderen sprechen oder die Erwachsenen so unter sich reden. Und das ist es eigentlich. Also nach wie vor, ich glaube, das ist etwas, das hat man einfach in sich, so wie andere Fähigkeiten haben oder andere Leidenschaften. Bei mir ist es diese Neugierde.
Okay. Jetzt war es relativ schwierig für mich, so aber auch bei dir zu finden, weil ich eben schon gemerkt habe, so die größte Leidenschaft, glaube ich, dürfte tatsächlich der Beruf sein.
Ach, mir fallen viele aber auch ein, aber nicht nur als Leidenschaft.
Okay, gibt es aber auch, dass du unseren Hörern verraten möchtest, ne? Das soll dich da ein bisschen auszeichnen.
Aber auch, meinst du jetzt auf das Privatleben hin oder generell?
Für mich ist das immer so ein bisschen mit Leidenschaft verknüpft.
Okay, dann ist es bei mir vielleicht immer als sowohl als auch, aber man kann es auch als aber, ich mache das und das auch gerne nennen. Mittlerweile kochen, vorher konnte ich dem gar nichts abgewinnen, aber mittlerweile ist es wirklich entspannend, wenn ich das Mittagsjournal höre am Samstag und vor mich hin koche und irgendwelche Zwiebeln schneide und die Kinder flitzen in der Gegend rum. Und das hat für mich jetzt mittlerweile so totale Entspannung in sich. Ja. Vorher hat mich das immer gestresst, wenn ich Mittagessen auf den Tisch stellen musste, muss man unter Anfang sagen, du hast ja auch Kinder, du weißt, wie das ist. Irgendwann wird das zur Pflicht.
Ja. Und nicht mehr, so 12 Mal am Tag, dann reduziert es auf 8 Mal am Tag. Irgendwie.
Genau.
Und irgendwann
pendelt
sich sein. Irgendwann
gehen sie selber zum Kühlschrank und räumen ihn aus.
Okay. Jetzt kommen wir zur ersten Rubrik. Das ist durch den Tag mit Susanne Schnabel. Jetzt hast du wahrscheinlich nicht die ganz klassischen Routinetage, so 9-to-5, aber wie schaut so ein Alltag bei dir aus ungefähr?
Je nachdem, was passiert, aber eigentlich auch recht strukturiert. Also 9-to-5 ist es nicht, 6:30 oder manchmal auch schon früher. Aber das hat mit meiner Quality Time zu tun, das klingt jetzt blöd. Aber wenn alle noch schlafen, dass ich online oder auch printmäßig die Zeitungen lese, das ist mir ganz wichtig. Und der erste Kaffee, also ohne den geht wirklich nichts. Und dann, ja, so wie in ganz vielen Familien, muss das durchgetaktet und durchstrukturiert sein, sonst passiert nichts. Sonst würden wir nicht alle pünktlich um 7:30 das Haus verlassen. Weil Chaos pur herrscht.
Also da gibt es ein gemeinsames Ziel sozusagen.
Ein gemeinsames Ziel, ja. Schule und Job und bis alle versorgt sind. Und mittlerweile ist schon selbstständig, aber trotzdem. Also das muss einfach am Laufen sein.
Okay. Jetzt hast du gesagt, in der Früh, klar, Medienkonsum, Print und Online. Ich habe vor ein paar Jahren extra von Online auf Print wieder zurück umgestellt, damit meine Kinder sehen, dass ich nicht einfach so am Tablet hänge, sondern tatsächlich eine Zeitung lese.
Sehr gut, ich kann dir ein Geheimnis verraten. Okay. Das ist bei uns nämlich auch so, also berufsbedingt. Ja. Aber mittlerweile gibt es eine Person im Haushalt, die als erste unbedingt die Zeitung lesen will. Das ist mein Sohn, weil der möchte die Sportseiten lesen und die Fußballergebnisse studieren.
Okay. Ja gut, danke für diesen kurzen Abriss von, wie so ein Tag bei dir ausschaut. Vielleicht noch zum beruflichen Alltag. Wie gestaltest du das? Du kommst in der Früh zum ORF und dann gibt es aber schon auch wieder relativ klare Abläufe, oder?
Schon, aber bei uns ist das eher so in der Woche strukturiert, weil der Report ist ja ein Wochenmagazin, ein innenpolitisches Wochenmagazin. Und am Dienstag ist Sendungstag, der schaut natürlich ganz anders aus als die restlichen Tage. Da geht es schon für mich in der Früh los, dann am Vormittag trudelt immer die Redaktion, die ist schon am Schnittplatz, die kommt halt nicht ins Büro. Und dann ab Mittag geht es so richtig los, bis alles ins Laufen kommt, bis dann die Beiträge geschnitten sind, dann gehen wir in den Schneideraum und die werden dort abgenommen, dann gehen die in die Mischung, dabei gehen die Maske und jedes Mal am Dienstag um 22 Uhr, wenn der Report quasi beendet ist, fängt aber schon die Arbeit am Mittwochmorgen für die nächste Sendung an. Ich kümmere mich um die Gäste, es geht um die Themenplanung mit unseren Sendungsverantwortlichen, dem Wolfi Wagner. Es geht darum, was kommt aktuell hinzu, welche Reportagen, wo machen wir das, am Mittwoch ist die Sitzung und dann ist eigentlich die ganze Woche hin so durchgetaktet, dass am Dienstag wieder die nächste Sendung stattfindet.
Okay. Bleibt da Zeit, um auch so an neuen Formaten zu arbeiten?
Die muss man sich einfach nehmen. Also Zeit bleibt nicht wirklich viel. Es klingt jetzt auch immer einmal die Woche. Aber wenn man wirklich gutes Magazin machen will und die Ressourcen werden nicht mehr, sondern eher weniger, dann braucht man da ziemlich gute Einteilung und ziemlich gute Vorausplanung im Report. Weil es ist eben kein Tagesmagazin wie die ZIP 2, die sich füllt, weil es passiert das und das am Tag und das muss man in der Sendung haben. Das ist bei uns im Report anders. Und die muss man sich nehmen. Also zum Beispiel, weil es mir ein totales Anliegen, mal was Neues auszuprobieren. Und dann ist die Idee aufgekommen, ein anderes Interviewformat einmal zu probieren. Und dann ist rausgekommen, 20 Fragen an Alexander Van der Bellen. Und das wollte ich unbedingt mit Hanno Settele machen, weil der Hanno Settele ein Kollege ist, den ich total schätze und der einen ganz anderen Zugang hat zu Journalismus, wie man Fragen stellt, wie er auf Dinge, auf Sachverhalte, auf Themen, auf Menschen zugeht. Und so kam es dann dazu, dass eine schwarze Blackbox in der Hofburg aufgestellt wurde.
Ja.
Und der schaut irgendwie cool aus und das sind dann gute 40 Minuten Fernsehen und wirklich Fernsehen, über die man wochenlang gesprochen hat. Ich bin jetzt gar nicht bescheiden, nämlich auch heute noch redet, weil Alexander Van der Bellen da wirklich einen denkwürdigen Satz gesagt hat, den er ja jetzt noch beschäftigt, aktuell mehr denn je, nämlich wen er angeloben würde und wen nicht. Aber davor stecken Wochen und Monate lange Vorbereitung, bis es auch klar war, dass man so eine Blackbox in die Hofburg stellen darf, dass der Bundespräsident vor seiner zweiten Amtszeit da drinnen sitzen wird und ein Interview geben wird. Und das macht Spaß. Aber das passiert neben der regulären Arbeitszeit.
Ja, okay, okay. Und diese Blackbox, wird es die wieder mal irgendwo geben?
Wir suchen nach einem, also sagen wir mal so, nicht jetzt aktiv, aber wir sind im Hinterkopf immer am Nachdenken, wer könnte ein nächster Gast sein? Und das sollen schon ganz besondere Orte und ganz besondere Gäste sein. Und ich glaube, da werden jetzt alle nicken, die Hofburg und den Bundespräsidenten zu toppen.
Ja, die Latte liegt hoch, das muss man sagen.
Genau.
Ja. Okay, okay. Etwas, was du schon sehr aufgemacht hast, ist PolitikerInnen zu interviewen. Das gilt ja allgemein auch so ein bisschen als die Königsdisziplin des Interviews. Warum findest du das gerade so spannend?
Weil ich neugierig bin. Die Frage, also immer die Antwort, wollte ich sagen, ist eigentlich immer so banal bei mir. Aber wenn man ganz tief reingräbt, es ist wirklich das. Also ich will wissen, warum Politik so ist, wie sie ist. Und warum sie nicht anders ist. Manchmal auch viel besser sein könnte und eben nicht ist. Und warum manche Sachen entschieden werden, wie sie entschieden werden. Es geht mir immer darum, so ein bisschen den Vorhang wegzuziehen fürs Publikum, für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Und dahinter zu schauen und auch etwas über die Person zu erfahren. Warum macht jemand Politik? Wie macht er Politik oder sie Politik? Und warum Politik, kann man jetzt auch sagen. Ich finde, es ist noch immer eines der spannendsten Themenfelder, wenn nicht das Spannendste in der Gesellschaft, weil es tangiert dich, es tangiert mich, es tangiert unsere Kinder, wann sie in die Schule gehen, wie die Kinderbetreuung ausschaut. Es tangiert unseren Alltag. Und die Probleme, die Herausforderungen, die werden ja nicht kleiner. Und so gesehen gibt es auch diese Überraschungsmomente, weil du eigentlich nie weißt, was in den nächsten Wochen passieren wird, ja, gerade vor Wahlen oder jetzt während der Sondierungen. Und all das zusammen finde ich total spannend.
Okay, macht Sinn. Ne? Aber findest du es nicht irgendwie ein bisschen frustrierend, ständig mit Leuten zu reden, die darauf geschult werden, dir nette Antworten zu geben, die sie dir eigentlich geben sollten?
Das stimmt, aber vielleicht sind wir da wieder ein bisschen so, ziehen wir die Parallele zum Basketball. Es geht darum, einfach den nächsten Korb irgendwann zu werfen und ihn zu versenken und das treibt mich an. Auch irgendwann will ich dann diese Antwort und man muss es vielleicht ein bisschen anders sehen. Ein gutes Interview, wenn der oder die Interviewte nicht antworten will, arbeitet heraus, warum ist das so. Mhm. Und ich sage immer, das ist kein Stehsatz, man soll das Publikum, die Zuseherinnen und Zuseher nicht unterschätzen, weil da läuft vieles nonverbal ab. Und wenn etwas ehrlich ist, dann ist es Fernsehen, und zwar Live-Fernsehen. Da geht es ganz viel um die Atmosphäre, ums Visuelle, ums Optische. Man merkt, warum das so ist. Ja. Man kann es vielleicht nicht in der Sekunde benennen, und der oder diejenige wird nicht sagen, warum sie jetzt den Textbaustein das gefühlte tausendste Mal auspackt. Aber man kann sich ein Bild von der Person machen und wie Politik funktioniert. Das mag frustrierend sein, aber auch erhellend.
Okay. Du hast mal irgendwo gesagt, du versuchst bei deinen Interviewgesprächen Fragen so zu stellen, wie es auch das Publikum stellen würde. Mhm. Wie nimmst du die Perspektive ein?
Indem ich die Brücke bin. Die Brücke, wie schon Robert Hochner sagte, zum Publikum. Also es geht, nicht um mich, schon um meine Neugierde, ja, die mich antreibt. Aber es geht nicht darum, dass etwas, was ich jetzt super interessant finde, da muss es relevant sein, ist schon klar. Aber es muss relevant für die vielen da draußen sind, die zusehen und sich ein Bild machen wollen oder ein Bild machen sollen auch, ja, von der Politik. Und da versetze ich mich rein, und manchmal sind es halt diese Fragen, die uns im Alltag tangieren oder das große Ganze. Und das, finde ich, ist dann ein gelungenes Interview. Also über Orchideenthemen zu diskutieren oder warum etwas vielleicht so gelöst wurde, was streng juristisch total wichtig ist, ja, aber wirklich nur für einen Bruchteil des Publikums interessant, das ist nicht mein Zugang, sagen wir mal so.
Okay. Du bist jetzt seit mehr als 20 Jahren beim ORF. Mhm. Wo siehst du der Zukunft? Führst du 2030 dann, das wäre so der 7-Jahre-Rhythmus, führst du da wieder die Sommergespräche, und was sieht man dich da immer noch im Report, oder?
Boah, ist die Glaskugel. Es geht im Leben um Weiterentwicklung. Ich glaube, irgendwo wird es mich hintragen, aber aktiv, was ich jetzt anstrebe, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Es gibt viele spannende Projekte, auch in der Pipeline. Mhm. Und schauen wir mal. Aber Sommergespräche, sage ich mir, noch zweimal habe ich jetzt einmal, glaube ich, genug.
Reicht wieder. Aber auf anderen Seiten ist jetzt so in 5, 6 Jahren könnte es ja wieder kommen, die Lust.
Kann ja sein, dass das total spannend ist, weil das politische Personal wieder ganz ein anderes ist. Ja. Sag niemals nie, aber aktuell würde ich sagen, Bedarf gestillt.
Okay. Wie ist dein Verhältnis zu Social Media?
Ambivalent.
Das Gefühl habe ich nämlich auch gehabt beim Recherchieren.
Ja, sehr gut. Erzähl einmal, nämlich wie die Außensicht interessiert mich.
Ich glaube, dass du sehr gut weißt, was für einen negativen Effekt Social Media auf Menschen hat. Nämlich wie es beeinflusst, wie es uns in der Konzentration stört, wie was für große Rolle Medienkompetenz aktueller hat, und auf der anderen Seite auch aber auch sehr gut weißt, wie es wirken kann. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, gerade als Journalistin ist es natürlich oft so, dass man auf Plattformen wie X oder so unterwegs ist. Es ist eine sehr streitbare Plattform, und du bist jetzt aber nicht geswitcht auf irgendeinen Nachfolger oder so, obwohl das irgendwie total logisch wäre. Es gibt ja Plattformen, die sehr wohl in diese Nische reingesprungen sind. Und auf also Instagram oder so, man sieht, du bist da aktiv, aber sehr zurückhaltend aktiv.
Ja, danke. Also deckt sich mit meiner Innensicht. Ich will da gar nicht mehr preisgeben. Also Instagram, ich finde das spannend. Ich finde das nämlich auch spielerisch interessant. Ja. Ja. Und ich finde es auch nett, dass man von sich was preisgeben kann, weil wir sind halt schon Journalistinnen und Journalisten, und natürlich hat das auch was mit, wie soll ich sagen, man präsentiert etwas in der Öffentlichkeit, aber ich finde es auch schön, einen schönen Moment, ein Foto zu teilen. Mhm. Aber ich möchte nicht, dass alle, und das bin ich aber vom Charakter her einfach nicht, also ich glaube, auch wenn ich einen anderen Beruf hätte, die ihr Essen abfotografiert und jeden Moment in ihrem Leben teilen will. Ja. Das versuche ich meinen Kindern beizubringen.
Okay. Aber jetzt wird natürlich der Beruf auch dazu führen, dass man noch sehr viel mehr hinter die Kulissen die Leute mitnehmen könnte. Ne?
Natürlich, das auf alle Fälle. Das glaube ich, dass das die nächste Generation noch viel besser kann als ich, weil es authentischer ist. Ich bemühe mich, diese Einblicke zu geben, aber ich finde, ein Post allein reicht oft nicht. Ja. Da muss man sich die Zeit nehmen und wirklich auf einer Plattform, und das muss dann wirklich auch professionell und gut gemacht werden. Aber du hast recht, da zum Beispiel bei uns gibt es da auf alle Fälle Aufholbedarf, ist aber immer eine Frage der Ressourcen.
Ja, klar.
Also wenn ihr zum Beispiel am Dienstag, ich habe einen Frosch im Hals, die Sendungsvorbereitung mache oder die Interviewvorbereitung, dann investiere ich lieber die Zeit darin, als jetzt 5 Videos zu machen. Und irgendwann weiß man dann auch, wie das Reportstudio ausschaut hinter den Kameras.
Okay.
Aber natürlich kann man noch viel mehr die Leute mitnehmen. Wir haben, und wir probieren das ja immer wieder, indem wir so einen Report Werkstätten-Podcast hatten und in jetzt nicht mehr regelmäßig, aber in unregelmäßigen Abständen unsere Arbeit erklären. Mhm. Und vieles, das hinter die Kulissen Einblick gibt, das basiert vielleicht gar nicht so sehr auf den Social-Media-Kanälen, sondern bei mir ist es wirklich das gute alte, wirklich jetzt unter Anführungszeichen, alte E-Mail. Ich kriege nach wie vor total viel E-Mail-Anfragen und da sind dann echt lange Korrespondenzen. Warum der? Warum diese Frage? Also der, meine ich, der Gast, ja. Warum diese Frage? Warum diese Themen? Warum wurde nicht darüber berichtet? Und das ist bei mir fast ja, der häufigste Kanal, um Fragen zu beantworten.
Okay. 2018 hast du ein Buch geschrieben, Wir müssen reden. Es ist um Streitkultur gegangen. Du warst nicht so zufrieden damit, wie die Leute miteinander kommunizieren. Hat sich seitdem verbessert? Es ist schlechter geworden, ja?
Es ist schlechter, es ist lauter, es ist gehässiger geworden. Und der Grund für das Buch war, dass ich damals angesprochen wurde nach den Sommergesprächen. Und ich finde, es gab so eine Zäsur, wo man jetzt merkt, dass wir total in der Transformation sind. Nämlich nicht nur, wenn es um Social Media und um den öffentlichen Diskurs geht, sondern auch generell die großen Themen, die vorher als vielleicht du nicht so sehr, aber ich noch Kind war, uns nicht so tangiert haben. Und das war so 2015, 2016. Politisch einmal, dass die großen Parteien wirklich abgewählt wurden bei der Bundespräsidentschaftswahl. Das war ÖVP und eben die SPÖ. Mhm. Und dann kam die große die Migrationskrise. Und im 16er Jahr habe ich die Sommergespräche gemacht und da war ja eben die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl. Mhm. Und eben die Auswirkungen dieser Migrations- und Flüchtlingskrise. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, da verändert sich etwas. Also nicht nur diese Kritik vielleicht an der Fragestellung, an der Interviewführung, sondern generell, wie die Leute miteinander reden und wie die über diese zwei Kandidaten reden. Mhm. Das war ja auch sehr maximale Polarisierung für österreichische Verhältnisse. Mhm. Und aus dem raus ist dieses Buch entstanden. Und das ist sehr medienkritisch, finde ich. Vielleicht gar nicht so sehr jetzt mit einem Vorschlagkammer am Tisch, sondern schon differenziert, das Tempo wird immer höher, die Schlagzeilendichte logischerweise, aber Reflexion bleibt relativ wenig. Mhm. Und auch dieses, weil du die Plattformen angesprochen hast, also X ist jetzt mittlerweile, finde ich, eine Plattform, auf der man immer diskutieren braucht, weil es manchmal wirklich sinnlos ist.
Trauriger war, ja.
Ist so. Ja. Aber vor allem, dass auch, ich sage es jetzt ganz bewusst, männliche Kollegen, ja, immer mit einer Meinung sofort zur Stelle sind. Und ich finde halt, das ist für mich ein Journalismus und das hat mir damals schon etwas angeödet. Und das war dann ein Impetus, das zu schreiben.
Und hast du eine Idee, wie man das verbessern könnte?
Ich glaube generell, wie man miteinander umgeht und dass man diese Medienkompetenz, das ist mir ein Anliegen, deswegen bin ich ja vielen Schulen unterwegs, ohne das an die große Glocke zu hängen und an Fachhochschulen oder an Unilehrgängen. Aber auch ganz viel zum Beispiel an ältere Menschen, unter Anführungszeichen, die halt dann noch Facebook nutzen, weil Medienkompetenz betrifft nicht nur die Jungen, ja.
Stimmt, ja.
Weiterzugeben, also dass das ein rechtsfreier Raum ist und dass, wie man Quellen nutzt, woher man die bezieht. Also heute ist der 5. November und wir schauen in die USA und sind alle gespannt. Und wohin das führen kann, diese maximale Polarisierung, ja, das ist kein guter Weg.
Das ist eh schon nächste gute Überleitung. Stichwort USA. Was macht guten Journalismus aus?
Akribische Recherche, Genauigkeit, dass man so viele Perspektiven wie möglich abbildet. Es gibt nicht nur eine Seite. Und wenn es diese eine Seite gibt, dann sind es unumstößliche Fakten. Ja. Und dann geht es um Einordnung und im Endeffekt so etwas wie diese faktische Orientierung, aber mit vielen, vielen Perspektiven den Menschen, also dem Publikum anzubieten, damit die sich ihr eigenes Bild machen können.
Es gibt irgendwie aktuell so, würde schon fast sagen, Überangebot an Journalismus. Mhm. Wie bringt man die Leute dazu, dass sie das Richtige aussuchen? Nämlich eben den hochwertigen Journalismus und nicht das, was vielleicht ein bisschen plakativer ist, größer geschrieben ist, größere Bilder, lauter gesprochen.
Da würde ich jetzt echt widersprechen, weil Überangebot, also ich finde, wenn es jetzt wirklich um qualitativ hochwertige Produkte geht, finde ich gar nicht.
Im Markt allgemein. Gerade das meine ich eben. Der Markt selbst ist riesengroß und der qualitativ hochwertige ist aber schon ein bisschen nischig, finde ich.
Das stimmt,
Der wird nämlich kleiner.
Der wird kleiner, Ressourcen werden immer weniger, das merken wir selber in der Redaktion, also wenn du zum Beispiel Hintergrundberichte ansprichst etc. Ja, ich kann da jetzt nur Armin Wolf zitieren, der hat nämlich jetzt sind wir wieder in den USA, Steve Bannon, eins der Berater von Donald Trump, Zitat, sehr gut umgewandelt, nämlich wie Populisten Diskurs sehen, flat is soon with shit, ja, und dann reden die Leute über den Shit, aber wir machen dann unser Ding, ja, und nämlich also nicht gesehen von der Öffentlichkeit, weil die sind mit dem Shit konfrontiert und regen sich auf etc. Kann nur die Antwort sein, flat is soon mit gutem Journalismus, also einfach die Öffentlichkeit zu fluten. Ja? Social Media Kanäle, da macht die ZIP Pionierarbeit mit ZIP Insta, ZIP TikTok, mit YouTube. Wir probieren das bei den Magazinen genauso. Das sind nur andere Formate, die wir haben. Und wir merken auch, wenn es echt wichtig ist, weil heuer war die Moderation angesagt, Wahlkonfrontationen, dann schauen auch die jungen Leute ORF. Die wissen dann schon, wo ich mir die Information hole. Aber du hast natürlich recht. Es geht darum, Mama vielleicht auch, und jetzt schließt sich der Kreis zu unserem Gespräch, ambivalentes Verhältnis zu Social Media, da tue ich mir echt schwer. Vielleicht muss man mehr den Lautsprecher in die Hand nehmen und sagen, hier bin ich, hier sind wir vor allem, das ist unser Produkt und bitte. Und diese Ansprache zu finden, dass ich nicht mit dem Zeigefinger daherkommt und nicht wie in der Volkshochschule, sondern einfach publikumsadäquat.
Ich habe letztens, das war ja ein gutes Zeichen, ich habe zumindest gesehen, die Zeit hat mittlerweile eine 8-köpfige TikTok-Redaktion. Mhm. Das ist ja schon mal, da geht es in die richtige Richtung, glaube ich.
Genau, das glaube ich auch.
So, du hast ja zwei Kinder und einen Partner. Mhm. Und die große Frage, die bei all diesen Gesprächen immer mitschwingt, ist, wie geht es Ihnen eigentlich alles aus bei dir? Du bist ja wirklich sehr umtriebig. Du hast vorher schon gesagt, du bist auch in Schulen unterwegs. Du hast diverse ORF-Formate, die du betreuen musst. Du musst alle Nachrichten konsumieren, die so relevant sind, in unterschiedlichsten Formaten, plus Kinder betreuen, plus Alltag. Wie bringst du alles unter den Hut?
Ehrliche Antwort, eigentlich geht es nie aus und irgendwie geht es sich dann immer aus, so wie das im Leben ist, oder? Man steht auf mit einer riesigen To-Do-Liste, alles arbeitet man eh nicht ab, aber am Ende geht sich dann doch vieles aus. Ja, es ist ganz viel Jonglieren und ich glaube, deswegen freut es mich, dass wir hier sitzen, weil das ist mir wirklich ein Bedürfnis, also ich hänge das nie an die große Glocke, aber dass man ehrlich drüber redet. Ja. Gerade unsere Generation, ich bin nämlich in einer Generation noch aufgewachsen, also unsere Mütter, Väter, die haben da nicht so drüber geredet. Und man hat diese Spannungen oder diesen Druck irgendwie als Kind da mitgekriegt. Ja. Aber dieses tägliche Hamsterrad oder wir sind jetzt in der Rush-Hour, finde ich immer so unseres Lebens, da muss jetzt alles reingepackt werden. Da sind die Kinder, die brauchen aber immens viel Aufmerksamkeit, das ist wichtig in der Entwicklung. Ja. Der Tag hat aber dann nur 12 Stunden, irgendwann soll man auch noch schlafen. Man muss aber im Job nicht nur abliefern, man möchte Sachen, so wie du sagst, neben dem Daily-Job, den man hat, auch vorantreiben. Dafür braucht es Zusatzzeit. Und dann hat man noch eine Partnerschaft, kommt man drauf. Und dann denkt man sich, und Familie, man wird dem allen nicht gerecht. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Dem allen nicht, wie soll ich sagen, ob es jetzt medial ist, ob Social Media ist oder vielleicht sogar die eigene Erwartung, die viel zu hoch ist, dem gerecht werden zu wollen, das macht irre viel Stress, das macht irre viel Druck. Und das ist aber bei mir erst über die Jahre gekommen. Wenn ich mich von dem freimachen kann, dann rennt's, dann läuft's besser.
Cool, cool. Jetzt stellen wir uns so ein Experiment vor, Susanne Unchained. Der Familie ist versorgt, die sind beschäftigt. Du hast alle Nachrichten, die gerade relevant sind, gelesen. Es tut sich in der Welt gerade nichts.
Das gibt's nicht.
Du hast da sonst nichts zu tun. Du bist völlig frei. Was machst du dann? Wo findet man dich dann? Das ist ja genau der Gegenteil von allem bis jetzt, nicht mit Stress
Du siehst da, ich muss echt nachdenken, es kommt nichts aus der Pistole geschossen. Wahrscheinlich eh. Zu Hause mit einem guten Kaffee, ich schaue in den Garten raus, ich liebe das, den Garten. Oder im Garten und dann würde ich wirklich, und das kommt zu kurz, ja, so viel Ehrlichkeit muss auch sein, wirklich viele, viele, viele Bücher lesen. Ich komme nur zu denen, die wirklich wichtig sind und der Rest stapelt sich dann irgendwo. Und das habe ich schon immer als Kind gern gemacht, lesen. Mhm. Also es klingt total unspektakulär.
Naja, aber sehr, 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 sehr angenehm an.
Ja, das ist es.
Ja, cool. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer Abschlussrubrik. Was sehen, was hören, was lesen? Also inspiriert von den drei Affen, die sie entweder die Augen, die Ohren oder den Mund zu halten, hätte ich jetzt gern Tipps von dir. Was soll man sich unbedingt anschauen? Völlig frei. Was soll man sich unbedingt anschauen?
Meinst du jetzt medial oder?
Kannst du dir aussuchen.
Was soll man sich unbedingt anschauen? In gute Museen gehen, also wenn man in Herbstferien macht. Unbedingt ganz viele tolle Städte anschauen. Also das machen wir derzeit mit unseren Kindern. Wie Menschen leben, auch andere Länder. Wie Gesellschaften organisiert sind. Was soll man sich anschauen? Ja, im Fernsehen möglichst viele ORF-Magazine. Die zu zwei soll man jeden Tag sehen haben, wenn es ausgeht. Gute Kinofilme.
Hast du einen speziellen Tipp, was du sagst, das war jetzt die totale Überraschung, Offenbarung?
Die totale Überraschung, die totale Offenbarung. Nein, aber ich habe mir vor kurzem mit den Kindern wieder einen Film angeschaut und ich finde ja so, eigentlich ist es ein Buch, ja. Genial und passt da in unsere Zeit, weil durch dieses Getriebensein, durch diese Polarisierung eigentlich die Kreativität immer mehr verloren geht und das ist die unendliche Geschichte, die liebe ich heiß.
Okay. Was soll man sich unbedingt anhören?
Anhören? Ganz viele gute Podcasts. Here we go.
Was ist dein Lieblingspodcast?
Unter anderem, es gibt mehrere. Ich höre ganz viele Podcasts. Jetzt wird leider Einspruch von vielen Kollegen wie dir kommen, die quasi so wie Podcast, also eigentlich ZIP2 Podcast, das ist dann das Interview, ja. Das haben wir im Report, das höre ich oft nach. Aber gute Podcasts, die Zeit hat gute Podcasts. Mittlerweile höre ich mir gern an. Ja, Anne Will hatte auch einen Podcast, den habe ich mir jetzt in letzter Zeit angehört. Es gibt auch sehr gute amerikanische Podcasts. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich über Arrange an vielen verfügt. Bei mir ist das eher so, wenn ich schnell im Auto bin und Zeit habe, dann höre ich schnell wieder rein oder beim Kochen einen guten Podcast. Also die Zeit muss man sich nehmen.
Ja, das stimmt auf alle Fälle. Ist auch lustig, im Urlaub jetzt, da habe ich mit meiner Frau gemeinsam einen einzigen Podcast gehört, also eine Folge.
Wirklich?
Es war von der Zeit alles gesagt, das ist natürlich sehr lang.
Open End.
Und das war mit dem Daniel Kehlmann.
Schön.
Und wir haben halt immer, wenn die Kinder versorgt werden, haben wir wieder 20 Minuten gehört. Also
genau.
Das macht schon Sinn, dass man sich das so ein bisschen einteilt. So kann man es auch im Alltag irgendwie gut unterbringen.
Genau.
So, letzte Frage war dann noch, was soll man unbedingt lesen?
Da kann ich ganz eine lange Liste. Also unzählige gute Bücher. Ich habe mir jetzt gerade etwas wieder reingelesen oder reingeschmökert. Das ist gar nichts Politisches. Natürlich ist es politisch, aber weil die US-Wahlen sind, habe ich die Biografien gelesen, die von Kamala Harris, die von Obama wieder.
Okay.
Donald Trump, da war ich im Kino und habe mir den Film angeschaut. Der ist wirklich sehr gut, den kann ich empfehlen. Und dann habe ich mal noch einmal reingeschaut und auf das wollte ich jetzt raus, nämlich das Buch von der Michelle Obama. Ich halte nämlich Michelle Obama jetzt immer bei Podcast für eine wirklich exzellente Geschichtenerzählerin. Und da geht es darum, das muss man ein bisschen mit anderen Augen lesen, wie man sich selbst, und jetzt kommen wir zu, was bedeutet Erfolg und Glück, sich selbst entfalten kann. Und dann geht es um dieses Shine Bright und die verwebt das mit ihrer Geschichte und mit dem Alltag und das ist einfach irre gut erzählt und das kann ich auch empfehlen.
Cool. Susanne, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch.
Ich sag danke.
Und für euch da draußen, recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Haben wir wieder was gelernt.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.